Hätte ich fast gesagt, ich begrüße euch zu unserem Freiluftgottesdienst. Es ist etwas frisch hier. So. Lasst uns beten. Herr Jesus, ja, du kennst mich. Du hast mich immer schon gekannt und du kennst mich heute bis in mein Innerstes und du wirst mich immer kennen. Und das ist so gut und erleichternd, denn du in deiner Liebe hast dich jedem von uns zugewandt. Du hast wirkliches Interesse an uns und du liebst uns und kennst uns durch und durch. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns heute Morgen dein Wort aufschließt, dass wir es recht verstehen. Amen. Ja, es heißt hier in diesem schönen Lied, vielen Dank, lieber Werner, für das Lied, du kennst mich. Was für eine großartige Aussage, dass Gott uns kennt. Und dass Gott uns kennt, ist wunderbar. Aber ich kenne ihn auch, oder? Und ich möchte ihn immer mehr und mehr kennenlernen. Und genauso ist es auch dem Paulus gegangen. Wir sind ja im Galaterbrief. Er möchte Gott mehr und mehr kennenlernen. Und da ist es wichtig, dass wir genau erfassen, wie ist Gott? Wie ist er? Was hat er getan? Was tut er? Was wird er tun? Und das erfahren wir im Evangelium, in der frohen Botschaft, der guten Nachricht. Da wird zutiefst ausgedrückt, so ist Gott. Und das ist dem Paulus im Galaterbrief total wichtig. Was ist das wahre, das echte, das alleinige Evangelium? Darauf kommt es an. Denn nur da kann ich erkennen, wie Gott ist. Und es gibt so viele gute Nachrichten. Und jetzt muss ich Anführungszeichen setzen. Denn laut Paulus sind das keine guten Nachrichten, sondern katastrophale Nachrichten. Wenn es Nachrichten sind, Evangelien, die vom wahren Evangelium abweichen. Darum geht es in diesem Brief. Erinnert ihr euch noch an den Anfang? Da macht Paulus etwas ganz Eigenartiges. Ihm ist das so dringend. Ihr Galater habt das wahre Evangelium verlassen, dass er doch glatt vergisst zu danken. In jedem Brief dankt er erstmal am Anfang für die, an die er schreibt. Zutiefst dankbar. Und er ist auch für die Galater dankbar. Aber wenn das wahre Evangelium verloren gegangen ist, verfälscht worden ist, dann vergisst Paulus sogar den Dank. Und es kommen ganz harte Worte im ersten Kapitel, wer ein anderes Evangelium lehrt. Und sogar wenn ich selbst, Paulus, ein anderes Evangelium lehre, der sei verflucht. Das ist auch etwas, was man bei Paulus sonst nicht findet. Das ist diese Dringlichkeit. Ich muss das wahre Evangelium kennen, denn dann lerne ich Gott mehr und mehr kennen. In 1 Vers 10 hat es einen Vers, ich weiß gar nicht, haben wir über den schon geredet in den Predigten? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte. Wahrscheinlich habt ihr beide oder Andreas das letzte Mal über diesen Vers auch nicht. Weil der Werner hat ihn, glaube ich, auch am Ende des Textes gehabt. Ist ein sehr, sehr wichtiger Vers, denn ich möchte das wahre Evangelium weitergeben und ich möchte damit nicht Menschen gefallen und dadurch irgendetwas ändern am Evangelium. Das geht nicht. Und das Evangelium ist ja gute Nachricht und manchmal harte Nachricht. Denn das Evangelium heißt auch, du bist ein Sünder. Du tust nicht das, was Gott möchte. Es gibt eine Lösung dafür. Aber wer lässt sich schon gerne sagen, du bist ein Sünder? Du bist ein verlorener Mensch. Du bist nicht so gut, wie du eigentlich denkst. Paulus kommt es darauf an, dass nichts gestrichen wird und nichts hinzugefügt. Und das letzte Mal bei Andreas Predigt, Galater 1, was war es, 10 bis 24, ging es darum, Paulus geht zu betont, ich habe göttliche Autorität. Das kommt nicht von mir. Ich habe mich auch nicht selber in dieses Amt als Apostel eingesetzt, sondern Gott hat mir dieses Evangelium gegeben. Das ist meine Autorität. Und jetzt geht es weiter mit einem Text, Galater 2, 1 bis 10, wo es um folgende Fragen gehen wird. Andreas, machst du mal bitte die nächste Folie. Da geht es darum, ist es wirklich das wahre, das echte Evangelium, das Paulus verkündigt? Die inhaltliche Frage, kann ein Heide direkt Christ werden oder gibt es Vorbedingungen? Und eine dritte Frage, Paulus Apostel der Heiden. Nächste. Ein erster Punkt. Ist es das wahre, das echte Evangelium, das Paulus den Heiden verkündet? Da heißt es in unseren ersten beiden Versen, darauf nach 14 Jahren zog ich wieder hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf und legte ihnen, insbesondere den Angesehenen, das Evangelium vor, dass ich unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. 14 Jahre später, also entweder ab der Bekehrung gerechnet oder, er hatte ja in Kapitel 1 geschrieben, nach 3 Jahren zog ich schon mal nach Jerusalem hinauf und jetzt vielleicht 14 Jahre später, da geht es wieder nach Jerusalem. Und die Frage, die den Paulus bewegt, ist, ob er den Heiden, den Nichtjuden, das Evangelium richtig verkündet. Denn wenn es nicht das wahre Evangelium ist, wenn etwas falsch daran ist, dann müsste Paulus den gleichen Fluch, den er in Kapitel 1 ausgesprochen hat, über sich selber aussprechen, wenn jemand ein anderes Evangelium verkündet, ein falsches, der sei verflucht. Das ist so hart, was er da gesagt hat, aber das zeigt die Dringlichkeit. Er ist von Gott berufen, das Evangelium zu Menschen zu bringen, also muss es das wahre Evangelium, das echte sein. Ich möchte an der Stelle ganz kurz einhaken, das ist auch für uns so wichtig, dass wir das wahre Evangelium kennen, in unserem eigenen Leben erleben und genau das weitergeben. Und nicht irgendeine andere Botschaft, die entweder uns selbst gefällt oder anderen Menschen gefällt. Der Paulus zieht deshalb hinauf nach Jerusalem, um, hier steht, die Angesehenen zu fragen. Die Angesehenen, die in hohem Ansehen standen, aber nicht nur bei den Menschen, sondern bei Gott. Damit sind die 12 Apostel gemeint, aber auch Jakobus als Leiter der Urgemeinde in Jerusalem. Sind in Vers 9 dann auch welche davon namentlich genannt. Jakobus, Kephas, das ist der Petrus, und Johannes, die als Säulen gelten. Weshalb standen die 12 in so hohem Ansehen? Die nächste bitte. Die 12 Apostel, sie standen deshalb im Ansehen, weil Jesus ihnen das Evangelium anvertraut hat. Gilt für uns heute noch. Wenn wir das Evangelium wissen wollen, dann müssen wir zu denen gehen, denen das Evangelium von Jesus anvertraut worden ist. In Matthäus 28 haben sie einen Auftrag bekommen, diese Apostel. So geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Hat Jesus den Zwölfen gesagt, sie sollen das verkündigen? Da findet man also das richtige Evangelium. Zweiter Punkt. Jesus selbst hat ihnen, diesen Zwölfen, zugesichert, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. Das meint die Situation, dass Jesus zu seinem Vater in den Himmel zurückgegangen ist. Sie sind allein und sie sind doch nicht allein. Das ist so eine ungeheure Zusage, dass der Heilige Geist sie an alles erinnert, was Jesus gelehrt hat. Und ich setze noch dazu, was Jesus getan hat, als er hier als Mensch unter uns gelebt hat. Drittens, sie waren Augenzeugen. Sie haben es wirklich miterlebt, wie Jesus hier auf der Erde war. Miterlebt. In Apostelgeschichte 1, eine Stelle ist ja frei geworden, die Stelle des Judas, wird jemand nachgewählt. Braucht einen Zwölften, es soll nicht nur 11 sein. Und dann kommt ein Kriterium, ein Apostel muss einer von den Männern sein, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein- und ausging. Von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, da er von uns hinweg aufgenommen wurde. Einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Tja, ein Apostel hat all das miterlebt, zentral die Auferstehung Jesu. Deshalb ist ihr Evangelium glaubwürdig. Und schließlich, letzter Punkt hierzu, diese 12 Männer haben die sogenannte Lehre der Apostel geprägt. Apostelgeschichte 2,42, dem einen oder anderen ist das vielleicht vertraut. Wir nennen es die 4 Säulen von Gemeinde. Gebet, Brot brechen, was habe ich vergessen? Gemeinschaft und Lehre der Apostel. Was ist Lehre der Apostel? Wir haben ja noch nicht die ganzen Briefe und alles, wo das so schön ausformuliert ist und weitergedacht ist. Lehre der Apostel, da ist schlicht das Leben Jesu. Das Leben Jesu von der Taufe des Johannes bis zu der Auferstehung. Ich setze mal noch die Himmelfahrt dazu. Und Pfingsten ist da ja auch gerade geschehen in Apostelgeschichte 2. Das ist die Lehre der Apostel. Und das ist das wahre Evangelium. Ich finde es so faszinierend, was sie da festgehalten haben. Was sie uns weitergegeben haben, was sie gesehen haben. Johannes, einer von den 12, schreibt in Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch, also Jesus Christus wurde Mensch, und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, die er vom Vater hatte. Das ist Evangelium. Die Herrlichkeit Christi, die wir, ja, sage ich schon wir, die wir gesehen haben. Wir haben die auch gesehen, weil diese 12 Männer sie uns bezeugt haben. Wer könnte besser beurteilen als diese 12, ob das Evangelium des Paulus richtig ist, ob es stimmt oder nicht? Und deshalb zieht er hinauf nach Jerusalem. Ich komme jetzt zum zentralen Punkt, für mich zentralen Punkten. Den habe ich überschrieben, beim Evangelium geht es um die Herrlichkeit Jesu. Das ist das, was im Vordergrund steht. Das ist das Fundament. Und das ist das Ziel des Evangeliums. Eingangs habe ich gesagt, dass Paulus am Anfang des Briefes sich gegen ein falsches Evangelium wendet. Aber davor schreibt er etwas über das wahre Evangelium. In den Versen 3 bis 5, ich komme später nochmal dahin, ich nehme jetzt mal den Vers 5. Da schreibt Paulus, Galater 1, Vers 5, über das Ziel des Evangeliums. Was ist das Ziel? Nämlich unser Gott und Vater, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn es um Evangelium geht, es geht um die Ehre Gottes. Darauf zielt alles. Wenn es das wahre Evangelium ist, dann führt das immer zur Ehre Gottes. Das wahre Evangelium macht immer ihn groß und nicht mich Mensch. Paulus schreibt das öfter. Ich würde am liebsten jetzt alle Stellen bei Paulus nennen, wo er das betont. Es wäre auch eine wunderbare Predigt. Ich mache nur eine. Da heißt es in Römer 1, Vers 25, was man nicht machen soll. Nämlich, man soll nicht die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erweisen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Paulus geht zu den Angesehenen, legt ihnen sein Evangelium vor. Das heißt hier, das Evangelium, das ich unter den Heiden verkündige. Und dabei ist es ihm ganz ernst, wenn dieses Evangelium nicht stimmt, wenn es sich um ein falsches Evangelium handeln würde, dann wäre mein ganzer Dienst vergeblich. Hier steht, damit ich nicht vergeblich laufe. Wäre alles umsonst. Alle Mühe, aller Einsatz, aller Dienst, alle Begeisterung, aller Erfolg nützt nichts, wenn das Evangelium nicht stimmt. Es nützt auch nichts, wenn der Paulus verfolgt wird. Erinnert euch mal an die Liste seiner Leiden in 2. Korinther 12. Das ist Horror, was da alles steht. All das nützt nichts, überhaupt nichts, wenn das Evangelium nicht stimmt. Sogar wenn ich den Märtyrertod sterbe für Jesus, es nützt nichts, wenn das Evangelium nicht stimmt. Ich bin froh, dass Paulus das sagt und nicht ich. Es kommt auf das Evangelium an. Und das Evangelium muss das Wahre sein. Das ist das Ringen des Paulus sein ganzes Leben lang. Nächste Folie, bitte. Was gehört zum Evangelium und was nicht? Am Anfang des Briefes hat Paulus ein paar Punkte genannt, die er dazu zählt. Und keine dieser Listen ist vollständig. Wir setzen ein paar Eckpfeiler. Was gehört zum Evangelium? Im ersten Vers unseres Briefes steht, Jesus Christus wurde vom Vater auferweckt von den Toten. Was für eine gewaltige Wahrheit. Vers 3, da tauchen zwei Begriffe auf. Einmal Gnade und einmal Frieden, Shalom. Gnade, Epheser 2, Vers 8, aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. So zentral, Gnade. Es ist nicht zufällig, dass er das am Anfang des Briefes schon setzt. Das ist keine Formel, es ist das wahre, das gehört zum wahren Evangelium. Frieden, Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Zum Evangelium gehört, dass ich Frieden mit ihm habe aber auch, dass er Frieden mit mir hat. Vers 4, Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. All das gehört zum Evangelium. Nächste bitte. Ich gehe mal an den Anfang des Römerbriefes. Und ihr merkt, also mich begeistert das absolut. Ich könnte jetzt da die ganze Zeit weitermachen. Was ist das Evangelium? Der Römerbrief fängt damit an, dass Paulus ausgesondert ist für das Evangelium. Das ist seine Aufgabe, Vers 1. Und dann heißt es in Vers 2, Römer 1, Vers 2, dieses Evangelium ist im Alten Testament angekündigt. Das Evangelium, die frohe Botschaft, steht im Alten Testament. Wunderbar. Das muss euch alle dazu drängen, ganz intensiv Altes Testament zu lesen, Evangelium. Also mich drängt es dazu. Ich finde es toll. Vers 3, da ist die Rede davon und die Verse sind im Original nicht ganz einfach. Gottes Sohn wurde Mensch. Das haben wir schon bei der Herrlichkeit, Johannes 1,14 vorhin gehört. Gottes Sohn wurde Mensch, Jesus Christus wurde Mensch, Gott wird Mensch. Was für eine gewaltige Botschaft. Und im vierten Vers, Gottes Sohn ist auferstanden. Nochmal, beim Evangelium geht es um die Herrlichkeit Jesu. Beim Evangelium geht es um Jesus. Was er Großes getan hat, wie er ist und darum, welchen riesen Segen, überfließenden Segen uns das bringt. Beim Evangelium geht es um Jesus. Ich habe mich an der Stelle zu fragen, und das hinterfragt mich wirklich, ich rede bewusst in Ich-Form, weil das ist ganz persönlich. Ist da nicht alles, was ich zum Evangelium rechne und vor allem alles, was ich als Evangelium weitergebe, wirklich Evangelium? Gehört es wirklich dazu? Oder fehlt vielleicht etwas? Oder ist etwas zu viel? Weil es gar nicht zum Kern der Botschaft gehört. Und gerade im evangelistischen Gespräch habe ich mich im Laufe der Zeit immer wieder dabei ertappt, dass ich auf irgendwelchen, ich nenne es mal Nebenkriegsschauplätzen bin, statt beim Kern. Warum halte ich mich mit Nebensächlichem auf, wenn es um Zentrales geht? Die Motivation ist dann unterschiedlich. Vielleicht will ich überzeugen, vielleicht will ich mit dem Wissen glänzen, vielleicht denke ich, er braucht genau das und merke gar nicht, Moment, ich bin aber nicht mal beim Kern. Oder manchmal habe ich mich dabei ertappt, wie ich etwas überbetone vom Evangelium. Das ist dann eine große Wahrheit. Wenn ich die Gnade überbetone und anderes weglasse. Oder wenn ich die Hölle ständig betone und gar keine Lösung dazu anbiete so richtig. Wenn ich die Verlorenheit und die Sünde und so weiter und so fort. Kennt ihr das? Wir reiten gerne unsere Steckenpferde. Das Evangelium ist umfassend und nicht nur mein Lieblingsaspekt. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, der Vers fällt mir gerade nicht ein, zu den Ältesten von Ephesus, ich habe mich bei euch bemüht, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Den ganzen Ratschluss Gottes. Das kann dann nicht einseitig sein, das, was mir gerade wichtig ist. Ein letztes Beispiel dazu. Problem scheint mir zu sein, wenn ich den Schwerpunkt auf den Menschen richte, auf meine Vergebung, auf meine Erlösung und dabei beim Evangelium nicht mehr Jesus im Blick habe. Wenn ich nicht mehr im Blick habe, dass es eine wirkliche Verbindung zu Jesus braucht, dass das das Entscheidende ist an meiner Gottesbeziehung. Wenn ich das beim Evangelium und beim Evangelisieren aus dem Blick verliere, dann wird es schwierig. Manchmal geht es mehr um die Segnungen als um den, der segnet. Manchmal geht es mehr um die Gaben, die er gibt, als um den, der sie gibt. Nächste bitte. Kommen wir zu einer zweiten Frage, die hier im Text entsteht. Kann ein Heide direkt Christ werden oder gibt es Vorbedingungen? Da heißt es ab Vers 3, aber nicht einmal mein Begleiter Titus, obwohl er ein Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Da hatten sich falsche Brüder, also Christen, eingeschlichen mit falscher Absicht. Das ist so manches Mal gefährlicher, als wenn der Angriff aufs Evangelium von außen kommt. Das merkt man eher. Aber wenn das doch Glaubensgeschwister sind, dann merkt man es nicht so leicht. Und das kann dann verführerischer sein. Ist noch heute so, wenn Christen mit falscher Absicht in die Gemeinde kommen, um irgendetwas zu verfälschen und uns von Gott wegzubringen, das ist gefährlich. Sie wollten unsere Freiheit auskundschaften. Das ist ja wie ein Krieg. Da kommen feindliche Spione, Kundschafter, die unsere Stärken, aber auch unseren schwachen Punkt erkennen wollen und wollen an diesem Punkt angreifen. Und das Thema, an dem sie hier ansetzen, ist unsere Freiheit. Statt einer Freiheit, die sie haben, sollen die Christen in Galatien wieder zu Sklaven werden. Eine Übersetzung habe ich hier für diesen Vers gefunden. Sie schreibt, dass sie wieder zu Sklaven des Gesetzes gemacht werden sollen. Das ist eine eigenartige Auslegung, denn hier taucht der Ausdruck Gesetz überhaupt nicht auf. Woher kommt hier das Gesetz? Jesus lehrt etwas anderes. Er lehrt nicht eine Sklaverei des Gesetzes, sondern eine Sklaverei der Sünde. Wir haben zwei Alternativen. Entweder wir sind Sklaven Gottes, er unser Herr, oder wir sind Sklaven der Sünde. Deshalb Freiheit, es geht darum, bin ich unter die Sünde versklavt oder bin ich ein Sklave? Und ich gebrauche bewusst diesen Ausdruck Christi. Ein Thema, was bei Paulus immer wieder kommt, ich werde die Stellen aus Zeitgründen jetzt nicht nennen, aber ihr könnt euch ja das Skript aus dem Internet holen. Das ist jeden Sonntag auch dann zur Predigtaufnahme gestellt. Hier geht es nicht in erster Linie darum, ob jemand das Gesetz des Mose halten soll, Sklaverei des Gesetzes, sondern die Frage hier in Vers 3 ist ja vorgegeben, es geht um Beschneidung. Da ist sein Reisebegleiter Titus und der ist ein Nichtjude, ein Heide. Muss sich jetzt der Titus erstmal beschneiden lassen oder kann er direkt Christ werden? Durch Beschneidung wird man Jude. Also erstmal ist ein Wechsel der Religion und der Kultur notwendig. Denn wenn du dich beschneiden lässt, dann musst du auch als Jude leben. Mit allen Vorschriften, die es da gibt, mit Speisegeboten und allem drum und dran. Oder können wir diesen Schritt überspringen, ohne zuerst Jude zu werden, Christ werden. Und das war damals eine ungeheure Frage, denn das Gottesvolk bestand aus Juden. Und jetzt sollen Heiden hineingenommen werden in dieses Gottesvolk. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein? Muss ein Heide erst beschnitten werden, bevor er Christ wird? Gibt es irgendwelche Vorbedingungen, die wir erfüllen müssen? Wenn es Vorbedingungen gibt, wenn ich Mensch zuerst etwas tun muss oder andere Menschen an mir etwas tun müssen, dann ist für mich dem Opfer Jesu am Kreuz etwas hinzugefügt. Es braucht noch etwas Zusätzliches. Es genügt nicht, was Jesus am Kreuz getan hat. Was für eine ungeheure Aussage mache ich da? Es genügt nicht, was Jesus am Kreuz getan hat. Ich müsste es eigentlich Verrat schreien. Das geht nicht, dass da etwas fehlt. Es heißt in Johannes 19, Vers 30, Jesus am Kreuz, kurz bevor er stirbt, es ist vollbracht, es ist alles vollbracht, es genügt und du Mensch kannst nichts und musst nichts hinzufügen. Das ist das tiefe Thema unseres Galaterbriefes. Es genügt, was Jesus getan hat zu unserer Errettung. Es braucht nicht etwas Zusätzliches. Hier geht es um Beschneidung, Jude werden und dann in der Folge auch ein entsprechender Lebensstil. Was könnte es bei uns sein, was man hinzufügt? Muss ich erst katholisch werden können, um Christ werden zu können? Warum nehme ich katholisch? Weil ich katholisch war. Muss ich katholisch bleiben, um Christ zu sein? Ich könnte das Gleiche machen mit evangelisch oder mit frei evangelisch. Katholisch ist nur mein persönliches Beispiel. Muss ich einer Kirche angehören und darin bleiben? Muss ich richtig getauft sein? Muss ich in Zungen reden? Du hast das Beispiel gebracht, ich hätte es nicht gebracht. Muss ich in Zungen reden, um richtig Christ zu sein? Ich mache mal andere Beispiele noch. Kennt ihr die Zweifel, ob ich mich richtig bekehrt habe? Richtig in Anführungszeichen. Habe ich mich richtig bekehrt? Habe ich alle meine Sünden bekannt? Habe ich das richtige Übergabegebet gesprochen? Habe ich... Hat mir Jesus wirklich alles vergeben, weil ich ja alles richtig gemacht habe? Ich bin in den Glauben hineingewachsen. Ich habe keinen so dramatischen Bekehrungszeitpunkt. Bin ich dann überhaupt Christ? Ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Jesus kann mir nicht vergeben. Glaube ich überhaupt richtig? Richtig wieder in Anführungszeichen. Welches Wort ist, ich könnte jetzt noch lange weitermachen. Das sind alles Beispiele aus der Praxis. Welches Wort ist eben am meisten gefallen?
Richtig.
Richtig ist mehrfach gefallen, ja?
Ich.
Und noch häufiger, ich, ich, ich. Das ist das Problem hier. Das ist dann so, als würde Jesus eben 99% zu meiner Errettung dazu machen, aber ich 1%. Machen wir es nicht mathematisch genau. Das ist das Problem, um das es geht. Jesus hat alles getan. Wenn nur 1% an mir selbst hängen würde, es würde schief gehen. Was sagt Paulus, wenn es nicht das wahre Evangelium ist, der sei verflucht. Das ist so ernst. Nein, Jesus hat 100% getan. Und ich mache dabei nichts richtig und nichts falsch, aber ich trete in eine Verbindung zu ihm. Er nimmt mich in seinen Bund hinein. Und ich lerne ihn mehr und mehr kennen. Das ist nicht richtig und falsch. Ich bin froh, dass meine Frau mich nicht in unserer Ehe so beurteilt mit richtig und falsch, wenn es um Beziehungen geht. Stellt euch mal vor. Aber manchmal haben wir ein bisschen so das Bild von Gott, oder? Irgendwie vergeht die Zeit heute besonders schnell. Nächste Folie bitte. Kommen wir zum Schluss. Was bedeutet es, dass Paulus Apostel der Heiden ist? Da heißt es, von denen aber, die etwas gelten, mir haben diese Angesehen nichts weiter auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen, also an die Heiden, betraut bin, gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung, also an die Juden. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas, Petrus und Johannes, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Manchmal schreibt der Paulus ja mein Evangelium und man hat den Eindruck, er hat da ein Sonderevangelium. Nein, er hat kein Sonderevangelium, sondern er ist zu den Angesehenen gegangen, hat sein Evangelium prüfen lassen, das ist hier unser Text. Und was machen sie? Sie reichen ihm die Hand. Sein Evangelium ist das Evangelium, das wahre Evangelium. Und dann geschieht nach dieser grundsätzlichen Klärung eine gewisse Aufgabenteilung beim Evangelisieren. Paulus zu den Unbeschnittenen, zu den Heiden, den Nichtjuden, Petrus und die anderen als Schwerpunkt zu den Juden. Was bedeutet es, dass Paulus unter den Heiden arbeiten sollte? Da gab es viele Fragen zu klären, wie das funktioniert. Da ist unser Neues Testament voll davon. Fragen. Bisher waren es Juden mit einem bestimmten Lebensstil und jetzt kommen Heiden dazu, die diesen Lebensstil nicht haben. Eine Frage haben wir hier gehört. Müssen sich Heiden beschneiden lassen? Das ist mal wirklich ein Big Point am Anfang. Aber es sind ja so viele andere Fragen mit Speisegeboten und was so alles dazugehört zum jüdischen Leben, was von Gott gegeben ist übrigens. Das ist ja nicht menschliche Erfindung. Aber was gilt davon für die Heiden? Was vielleicht nicht? Die spannende Frage im Neuen Testament scheint mir zu sein, wie halten es eigentlich Heidenchristen und Judenchristen miteinander aus? Wie soll das funktionieren in einer Gemeinde? Und wenn ich dieses Ringen des Paulus, aber auch der anderen, um diese Frage nehme, die ganze Apostelgeschichte und die Briefe hindurch, dann fühle ich mich an uns heute erinnert. Und wir haben es hier in der Gemeinde noch relativ einfach. Wie halten es denn Menschen, die so unterschiedlich sind, miteinander aus, dass sie wirklich eine Gemeinschaft bilden? Und manchmal gibt es Probleme auch heute noch zu lösen. Und was wir bei diesem Apostel der Beschneidung, Apostel für die Heiden, Paulus, nie erlebt haben, das ist, dass eine Gemeinde auseinandergeflogen ist, wie es heute manchmal passiert. Sondern er hat gerungen, geworben und dabei das Evangelium aber nie aufgegeben. Und das Thema wird es bei den nächsten Predigten sicherlich noch weitergehen. Ich möchte schließen. Letzte Folie. Da kommt ein ganz eigenartiges Verschen, nenne ich es mal. Es ging eben um solche wichtigen Fragen, so tiefen theologischen Fragen. Was ist das wahre Evangelium? Und dann, nur sollten wir an die Armen gedenken und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. So wichtige Fragen haben sie bewegt, theologisch und biblisch. Vielleicht haben sie miteinander gerungen, sind zu dem einstimmigen Ergebnis gekommen. Das Evangelium des Paulus ist das Evangelium. Das ist unser Evangelium. Und jetzt kommt zum Schluss, gedenkt der Armen. Das hat Paulus, erfahren wir im Neuen Testament, immer wieder getan. Das hat Kirche über 2000 Jahren immer wieder getan. Und das gilt heute noch. Mir scheint dieser Schluss nicht zufällig. Wenn es um das wahre Evangelium geht, wenn das wahre Evangelium im Leben eines Menschen angekommen ist, dann wird das praktisch. Das kann gar nicht anders sein, als dass es solche Auswirkungen hat. Paulus, da hast du es als Jude geschafft, in deiner Theologie dem Alten Testament gerecht zu werden und gleichzeitig Heiden mit dem Evangelium zu erreichen. Eine großartige Leistung. Ob das alles echt ist, zeigt sich in der Barmherzigkeit. Das passt doch optimal zur diesjährigen Jahreslosung. Ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ob es das wahre, echte Evangelium ist, zeigt sich nicht zuletzt daran, was dabei herauskommt. Wir können gemeinsam jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben. Ich mache den Schluss und ich schlage vor, dass wir dazu aufstehen. Ihr sitzt schon so lange. Habt die Freiheit zu beten.